hatten letzte Woche, so Samstag vor einer Woche, da waren wir wieder mal draußen auf der Straße und versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, hatten auch wirklich gute Gespräche. Aber da haben wir so eine junge Frau, ein junges Mädel angesprochen und sie so gefragt, weißt du, was wir zu Ostern feiern? Und die war so total blank, die hatte keine Ahnung. Und das fand ich irgendwie so interessant. Und dann habe ich mal nachgegoogelt und habe herausgefunden, also gab es eine Studie, die angeblich herausgefunden hat, dass über ein Drittel der Deutschen nicht mehr wissen, worum es zu Ostern geht. Also unsere Gesprächspartnerin war hier kein Einzelfall. Und das ist schon komisch eigentlich, oder? Das ist eine Bildungslücke. Und ich meine, auf der einen Seite wundert es mich nicht, wenn zum Beispiel in den öffentlichen Kindergärten zu Ostern, wenn es nur mehr um den Osterhasen geht, irgendwie so aus krampfhafter religiöser Neutralität. Das ist auch ein bisschen komisch, weil bei anderen Themen, wenn es um Gender Mainstreaming oder um humanistisches Gedankengut oder Yoga, Kram oder Traumreisen, Mandala malen, so Zeug geht, da ist die Neutralität plötzlich nicht mehr so wichtig. Also sehr selektiv, wenn es um Jesus geht vor allem. Aber für mich ist Wissen, worum es zu Ostern geht, eigentlich ist Allgemeinbildung. Das hat nichts mit Neutralität zu tun, das ist eine Frage der Allgemeinbildung. Ich meine, ich bin ja nicht dafür, dass in öffentlichen Bildungseinrichtungen irgendeine Religionsüberzeugung gepusht wird, aber auch ein Atheist oder ein Moslem darf wissen, dass die Christen zu Weihnachten die Geburt Jesu feiern und zu Ostern die Auferstehung Jesu feiern, genauso wie es uns Christen nicht schadet, zu wissen, dass die Moslems den Ramadan feiern. Und naja, aber es ist aus unserer Sicht natürlich auch traurig, vor allem, dass sich unsere Gesellschaft, die ja immer mehr auch von Hoffnungslosigkeit und depressiven Erkrankungen geprägt ist, dass sie sich von dieser einzigen Hoffnung auf ein sinnvolles Leben, auf ein Leben nach dem Tod, Hoffnung auf Vergebung, Hoffnung auf Beziehung mit Gott, dass sie sich davon abschneidet. Der Wiener Psychologe Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat, er kam zu dem Schluss, dass ein Sinn im Leben eines Menschen unbedingt nötig ist. Wir brauchen einen Sinn, um leben zu können. Ein sinnloses Leben scheint uns nicht lebenswert. Und mich hat diese Sinnkrise eigentlich zu Jesus getrieben. Diese Erfahrung, alles zu haben, was die Welt anzubieten hat, aber trotzdem leer zu sein in meinem Herzen. Ich habe mir als Jugendlicher, fast Erwachsener, so Fragen gestellt, worum geht's überhaupt im Leben? Ich meine, ist das alles, dass ich mir jetzt einen Beruf suche und dann jeden Tag in die Arbeit gehe und irgendwann sterbe und dann ist alles vorbei und alles aus? Warum? Wozu das Ganze? Und was bringt hier der ganze Wohlstand, das ganze Zeug anzuhäufen, wenn man am Ende sterben und alles verlieren? Was bringt es? Warum soll ich ein gutes Leben leben? Warum soll ich versuchen, gut zu sein? So wurde ich erzogen, wie hoffentlich die meisten von uns. Aber warum? Ich meine, manchmal haben die Bösen doch auch Vorteile, oder? Und ich bin so froh, dass ich Jesus gefunden habe, dass ich wissen darf, wozu ich da bin, dass einmal nicht alles vorbei ist und egal ist, weil ich persönlich, ich könnte ohne Sinn nicht leben. Und Frankl hat auch festgestellt, gerade aus dieser Erfahrung heraus im KZ, dass Menschen einen Sinn und eine Hoffnung brauchen, eine Perspektive für die Zukunft, auch um schwere Zeiten durchmachen zu können. Ein sinnloses Leid, ein zielloses Leid ist etwas, was wir Menschen sehr schwer ertragen können. Und ich bin so froh, dass wir Christen in dieser hoffnungslosen Welt heute Jesus als unseren auferstandenen Herrn feiern dürfen, als unsere wahre, als unsere lebendige Hoffnung, die wir in ihm haben. Und ich liebe diese Stelle. Im ersten Petrusbrief ist eine meiner Lieblingsstellen. Deswegen habe ich sie auch ausgesucht für uns heute Morgen. Da sehen wir dieses Ausmaß der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Und das ist einer dieser Monstersätze, die wir in der Bibel manchmal finden. Aber wir werden versuchen, das ein bisschen runterzubrechen. Lasst uns lesen die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Erster Punkt, zuerst seht die Grundlage unserer Hoffnung. Wir lesen hier durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist unsere Grundlage. Jesus hat gesagt, als die Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, gib uns ein Zeichen, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Und ich meine, Jesus hat ziemlich krasse Dinge behauptet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ich das sage, wenn nur ein Mensch das sagt, das ist ziemlich lächerlich, oder? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Selbst wenn er stirbt, radikale Dinge. Und die Leute haben gesagt, Jesus, gib uns ein Zeichen, dass du wirklich der bist, der du behauptet hast zu sein. Nämlich der Retter, der Messias, Gott, der Mensch geworden ist, um uns zu retten. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Wie Jonah 3 Tage... und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen im Bauch der Erde sein. Und am 3. Tag wird er auferstehen. Und das ist das eine Zeichen, das er uns gegeben hat. Im 1. Korintherbrief 15 lesen wir im Vers 14, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, schreibt der Paulus, und auch euer Glaube ist inhaltslos. Das ist eine sehr ehrliche Aussage, oder? Und dann schreibt aber weiter im Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und das ist die Grundlage für unsere Hoffnung, seine Auferstehung. Als nächstes möchte ich mir mit euch 3 Eigenschaften unserer Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, ansehen, hier in unseren Versen. Na, wir haben hier gelesen, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Wir sind geboren für die Herrlichkeit. Das ist und es war immer Gottes Plan für uns Menschen. Das ist unsere Bestimmung in Jesus. Und das ist erstaunlich, oder? Wenn wir bedenken, wo wir herkommen. Dass wir geistlich tot waren, in unseren Sünden, getrennt von Gott, getrennt vom Sinn unseres Lebens, leer im Herzen, sogar entfremdet von uns selbst, von diesen Wünschen, Träumen unseres Herzens. Ich meine, tief im Herzen wünschen wir uns alle, gut zu sein. Und wir haben trotzdem immer wieder mal ein schlechtes Gewissen und manchmal können wir uns selbst nicht ausstehen. Mir geht es zumindest so. Wir waren versklavt durch die Sünde. Das, was wir tun wollen, das tun wir nicht. Und das, was wir nicht tun wollen, das tun wir. So wie der Paulus es beschreibt im Römerbrief Kapitel 7. Manchmal haben wir uns gefühlt so wie im falschen Film. Aber Gott hat uns Gnade geschenkt. Er hat gewirkt. mit seiner Gnade in unserem Leben und er hat uns die Augen geöffnet und hat uns zu sich gezogen und er hat uns Gnade geschenkt, zu glauben. Und dann in dem Moment, in dem wir Ja gesagt haben zu Jesus, sind wir neugeboren worden und er hat uns neues Leben geschenkt, wurden versöhnt mit Gott, haben Vergebung, wir sind rein, wir sind heilig jetzt in Christus und wir wurden ganz neu geschaffen. Wir sind immer dieselben wie vor unserer Bekehrung. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung. Alles ist neu geworden, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. So wie die Raupe sich verpuppt und dann verwandelt wird, eine Metamorphose, die stattfindet. Und so war es mit uns. Wir waren Wesen dieser Erde und wir sind zu Wesen des Himmels geworden. Jesus hat uns verändert. Und das ist der erste Punkt, was unsere Hoffnung betrifft. Sie kommt von Gott. Wir lesen, es war die Gnade Gottes. Nicht, weil ich es verdient habe, weil ich so etwas Besonderes bin. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht irgendwas an mir, das mich würdig macht. Nee, wir lesen hier, es war nach Gottes großer Barmherzigkeit. Einfach, weil Gott gnädig ist. Und weil er barmherzig ist. Und weil er gut ist. Und er hat mich beschenkt in Jesus und durch Jesus mit dem, was ich nicht verdient habe. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das ist sehr beruhigend, dass die Betonung hier sein Wirken ist, nicht unser Wirken. Weil Leute, wenn es von uns abhängig wäre, uiuiui, hätten wir schon Wege gefunden, es zu versauen, oder? Aber es war sein Wirken, seine Gnade. Er hat uns wiedergeboren. Wir können uns nicht selbst gebären. Ist euch das schon aufgefallen? Das gilt auch im geistlichen Bereich. Und es war ja nicht mal so sehr, dass wir bei Jesus sind, weil wir ihn so gesucht haben. Es ist eigentlich vielmehr so, dass Gott sich nach uns ausgestreckt hat und dass er uns nachgegangen ist. Und er hat uns gefunden und wir haben irgendwann einfach Ja gesagt zu ihm. Lass uns den Epheserbrief Kapitel 1 aufschlagen. Lass uns noch einen Monstersatz, noch einen längeren miteinander lesen. Gott hat uns auferweckt, die wir tot waren, in unseren Vergehungen und Sünden. Und dann lesen wir hier im Kapitel 2, Entschuldigung, möchte ich lesen, ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist aus Gott. Wir lesen hier wieder, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und er liebt dich mit viel Liebe. Und er hat dich durch Jesus gerettet und dich mit ihm lebendig gemacht. Das heißt, dir neues Leben geschenkt. Und wir sind mit Christus auferweckt. Und in ihm sitzen wir schon auf dem Thron, auf seinem Thron, mit ihm über diese ganze Schöpfung im Himmel. Das ist eine geistliche Tatsache. Geistlich sind wir schon dort. Und dann dieser wunderbare Satz hier, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen in Christus Jesus. Was heißt das? Das heißt, dass Gott in alle Ewigkeit uns mit seiner Gnade und mit seiner Güte und mit seinem Segen überschütten wird. Er gibt uns Gnade und Segen und Güte und dann gibt er uns noch mehr davon. Und dann, wenn er damit fertig ist, hat er noch mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist Gottes Plan für uns Menschen, für dich und für mich. Und das macht einen Unterschied. Hey, egal, was ich durchmachen muss in diesem Leben, egal, was hier abgeht, ich darf wissen, ich bin gerettet. Und ich darf wissen, ich habe ein neues Leben durch Gott. In Jesus. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wozu ich hier bin. Ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, was auf mich wartet. Ich habe einen Sinn, ich habe ein Ziel, ich habe ein sinnvolles Leben hier und in aller Ewigkeit. Und wenn ich dran denke, das erfüllt mich mit wirklich Freude und mit tiefer Zufriedenheit und Dankbarkeit und Freude. Also unsere Hoffnung kommt von Gott und ist unsere Sicherheit. Zweiter Punkt über unsere Hoffnung, wir haben eine lebendige Hoffnung, haben wir hier gelesen. Wieder zurück zu 1. Petrus 1. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Keine tote Hoffnung, nicht eine Hoffnung, die enttäuscht wird, weil wir haben einen lebendigen Herrn, einen auferstandenen Herrn. Nicht irgendwie so einen sterblichen Menschen, so einen Guru oder Propheten. Unsere Hoffnung ist nicht irgendwas Irdisches, nicht irgendwas Vergängliches. Und mir persönlich tun diese Menschen leid, die auf eine menschliche, auf eine irdische Erfüllung hoffen. Den Himmel auf Erden, so die Materialisten und Sozialisten, die Kommunisten, ne, die auf, irgendwie so auf ein kommunistisches Wunder hoffen und dann kommt der Himmel auf Erden und bessere Welt hier und setzen ihr Vertrauen auf Menschen oder eine Partei oder irgendein System. Die sind arm dran, bis jetzt wurde diese Hoffnung immer enttäuscht. Und die Wahrheit ist, spätestens wenn du stirbst, verlierst du alles. Wenn du Materialist bist, das wird alles vergehen. Auf der anderen Seite, wir haben eine reale Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine sichere Hoffnung. Weil wir haben einen lebendigen Herrn, wir haben einen lebendigen Retter. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, um euch zu zeigen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Dass ich fähig bin, euch zu retten. Ein Zeichen, ich werde auferstehen. Und das ist geschehen. Die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugten Ereignisse in der ganzen Geschichte. Über 500 Menschen sind dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet. Die haben ihn gesehen. Mit ihren eigenen Augen. Und wir sehen die veränderten Leben der Apostel, Petrus, Saulus, der zu Paulus geworden ist. Und auch ich kann bezeugen, ich habe Jesus zwar nicht mit meinen Augen gesehen, aber ich habe ihn erfahren. Und ich weiß, er hat mein Leben verändert. Das kann ich auch bezeugen. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus. Dritter Punkt ist, wir haben eine beständige Hoffnung. Seht hier im Vers 4. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ist cool, oder? Unvergänglich. Der Himmel wird nie enden. Der Tod hat keinen Platz mehr dort. Unvergänglich. Unbefleckt. Das Böse hat dort keinen Platz. Perfekter Ort. Wir werden eine perfekte Beziehung mit Gott haben und miteinander. Wir werden selbst in einem perfekten Zustand sein, Jesus ähnlich. Das sind die drei Dinge, nach denen sich unser Herz wirklich sehnt. Im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele von einer Beziehung zur nächsten Beziehung und von einer Wohnung in die nächste Wohnung. Und wir sehen uns nach der perfekten Liebe, nach der perfekten Beziehung, nach dem perfekten Ort. Problem ist, wir nehmen uns immer selber mit. Wir sehen uns danach, selbst perfekt zu sein. Das gibt es nicht hier in dieser Welt. Aber es kommt. Ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverweltliches Erbteil. Da gibt es keine Alterung, da gibt es keine Abnutzung, keinen Qualitätsverlust. Leute, der Himmel wird nie langweilig werden, nie irgendwie alt werden oder unerfüllend. Wir werden nie wieder sagen, ah, wenn ich nur noch das oder das hätte, dann... Nee, wir werden völlig erfüllt und überglücklich und zufrieden und begeistert und erstaunt und überrascht und verliebt sein bis in alle Ewigkeit. Wir haben gelesen, Gott wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Das ist ein Plan für uns. Und wir dürfen wissen, was wir für Gott getan haben im Namen Jesu an irgendeinem unserer Mitmenschen, das wird für immer bestehen bleiben auch. Dafür werden wir belohnt werden. Auch das ist beständig. Es ist nicht egal, wie wir leben. Es macht einen Unterschied in aller Ewigkeit. Und vergleicht es zur Hoffnung dieser Welt. Die ist vergänglich. Ich meine, egal auf was Irdisches du vertraust, es wird vergehen. Du wirst es verlieren. Hoffnung dieser Welt ist befleckt, ist getrübt immer. Hoffnung dieser Welt verwelkt, wird alt, enttäuscht. Aber unsere Hoffnung ist unvergänglich und unbefleckt und unverweltlich. Ein unverweltliches Erbteil. Also wir sind wiedergeboren zu einem Erbe, das ist auch schön. Das sagt uns auch wieder, jemand anderer hat es für uns erarbeitet. Na, wenn wir was erben, dann hat der Papa oder die Mama das erarbeitet, nicht wir selbst. Und so ist es mit unserem geistlichen Erbe. Als Kind Gottes sind wir Miterben mit Jesus Christus von all seiner geistlichen Herrlichkeit. Und sein Erbe ist beständig. Es zerfällt nicht mit der Zeit wie unsere Häuser, verliert auch nicht an Wert durch Inflation und niemand kann es uns wegnehmen, egal was. Also eine ganz andere Qualität hat unsere Hoffnung, unser Erbe als diese irdischen Erbteile. Es ist beständig, es ist unverwüstlich, es ist ewig. Also zusammenfassend zu diesem ersten Punkt, wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, für die wir geschaffen sind. Diese Hoffnung kommt von Gott. Diese Hoffnung ist lebendig. Diese Hoffnung ist beständig. Und dann als zweiten Punkt, wir werden bewahrt für diese Herrlichkeit. Seht hier im Vers 5. Das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Auch eine wunderbare Wahrheit. Ja, hey, wir haben ein wunderbares Erbteil, wir haben eine wunderbare Errettung, die ist beständig, sicher und die wartet auf uns. Ja, toll, aber ich bin ein schwacher Mensch. Ich bin angefochten, ich bin versucht, was, wenn ich alles versau? Okay, ich habe ein Testament, ich habe einen Rechtstitel, der ist reserviert für mich, aber was, wenn ich den verliere? Was, wenn ich mich disqualifiziere? Wie können wir wissen, dass wir nicht alles vermasseln? Kennt ihr so Gedanken? Habt ihr jemals Angst gehabt, von Jesus abzufallen? So Zeiten, wo euer Herz trocken ist und irgendwie gleichgültig, wo geistlicher Kampf da ist? Seid nicht allein mit der Erfahrung. Ich denke an dieses alte Kirchenlied im Englischen, Come Thou Fount of Every Blessing. aus dem 18. Jahrhundert von Robert Robinson. Ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Lied. Da heißt es in einer Strophe: Oh, du Grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy grace, Lord, light a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it. Seal it for thy courts above. Also übersetzt, lass deine Gnade wie eine Fessel mein wanderndes Herz an dich binden. Geneigt oder gefährdet abzudriften, Herr, ich fühle es. Geneigt, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Hier ist mein Herz und nimm und versiegle es. Versiegle es für deine himmlischen Kammern. Oh Mann, unser Herz geneigt, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Wow. Aber auch dafür hat Gott Gnade. Sehen wir hier im Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. In der Kraft Gottes. Gott bewahrt, Gott beschützt uns. Im 1. Korinther 10 lesen wir: Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und in Judas 24 lesen wir, dass er vermag, euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen. Oh Gott sei Dank für seine Fähigkeit, uns zu bewahren. Gott sei Dank ist unser Glaube nicht irgendwie ein Werk, das wir produzieren müssen. Nee, Glaube ist eine Willensentscheidung. Manchmal sagen die Leute, oh, ich kann nicht glauben. Kannst du immer übersetzen, das heißt, ich will nicht glauben. Wir können alle glauben. Wir glauben alle ganz viel. Wir glauben alle an Eskimos, obwohl wir wahrscheinlich die meisten von uns noch nie einen getroffen haben. Also wenn du glauben willst, dann kannst du glauben. Und wir müssen nicht aus eigener Kraft unseren Glauben, unsere Nachfolge leben. Sondern wir lesen hier, wir werden in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt zur Errettung. Das heißt, Gott gibt uns seine Kraft, Gott gibt uns seine Gnade, Gott gibt uns seine Stärkung. Er ist deine Hoffnung, nicht du selbst. Ist eine gute Nachricht, oder? Also mach dir keine Sorgen, Gott wird dich beschützen und deinen Glauben bewahren, wenn du nur glauben willst. Das ist Teil seiner Gnade für dich. Ist so wie ein Kind, das an der Hand des Papas über die Straße geht und das Kind denkt sich, ich halte seine Hand fest. Aber wir wissen, in Wirklichkeit ist der Papa, der die Hand festhält und der nicht loslässt. Und ich kann das bezeugen, dass Gott mich gehalten hat und getragen hat bei all meinen Durchhängern in meinem Glaubensleben. Dein Erbe ist sicher. Und in Vers 6 sehen wir das Resultat von diesem sicheren, bewahrten Erbe. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Seht hier die Umstände. Petrus schreibt an Christen, die verfolgt waren. Die waren betrübt. Die haben ihre Häuser verloren, Angehörige verloren, wurden misshandelt, vielleicht gefoltert, verleumdet, beraubt. Das waren nicht Leute, die irgendwie so mit einem künstlichen Lächeln rumgelaufen sind und irgendwie so abgespaced, abgefahren, herumgeschwebt sind. Nee, ganz bodenständig. Das war nichts irgendwie Oberflächliches, dieser Glaube hier. Aber trotzdem, in mancherlei Versuchungen, in Betrübnis. Trotzdem, nicht wegen dem, aber trotzdem lesen wir hier, frohlockt ihr. Inmitten von diesen schwierigen Umständen ist Frohlocken und Freude und Friede. Und das ist was Übernatürliches. Das ist nicht was, was wir aus uns selbst produzieren können. Das sind Friede und eine Freude, unabhängig von Umständen, die nicht daherkommt, dass wir herumschauen auf unsere Umstände, sondern die daherkommt, dass wir aufschauen und unser Erbe sehen und die Herrlichkeit sehen, die herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Und so diese lebendige Hoffnung, die wir in Jesus haben, gibt uns auch Perspektive und bringt uns Freude hier in unserem Leben, egal wie die Umstände sind. Und wir sehen das, Philipperbrief ist ganz eindrücklich, ne? Den der Paulus aus dem Gefängnis schreibt und einen Brief so voller Freude. Er sagt, freut euch, und nochmal schreibe ich euch, freut euch. Und er denkt an Paulus und Silas in Philippi, die nachdem sie verprügelt worden sind und angekettet im Kellerloch waren, die da Lobpreislieder singen in der Nacht. Diese Freude, dieser Friede trotz schweren Umständen ist was, was die Welt nicht versteht. Und da sind wir Licht. Wenn wir das haben. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir nicht nur umschauen, unsere Umstände, nee, dass wir aufschauen in diesen Umständen und unsere Hoffnung sehen. Wir haben eine Hoffnung. Leute, das, was wir hier durchmachen in dieser Welt, das ist die schlimmste Hölle, die wir je erleben werden. Für uns wird es nur besser. Für die Menschen, die Jesus nicht haben, ist es der Himmel auf Erden, egal wie es gerade aussieht. Wird es nur schlechter in der Ewigkeit. Aber diese Perspektive bewahren, diese ewige Perspektive. Ich meine, habt ihr euch jemals gefragt, wie Mose seine Berufung ausgehalten hat? Ich nenne ihn mal Pastor Mose, hier mit einer Gemeinde von 2 Millionen Leuten, die alle gemurrt haben. Warum hast du uns hier hinausgeführt? Willst du uns umbringen? Wünschen, wir wären wieder zurück in Ägypten, wieder versklavt. Da hatten wir zumindest Knoblauch und Zwiebeln. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Millionen Nörgler im Nacken. Wie hat der Mose das ausgehalten? Ich glaube, ich weiß wie. Mose hat den Herrn gebeten und hat gesagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Gott hat gesagt, Mose, das kannst du nicht wirklich ertragen. Aber du darfst ein bisschen was von meinem Nachglühen sehen. Kleinen Vorgeschmack. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief seinen wunderbaren Namen, seinen wunderbaren Charakter vor ihm aus. Und er durfte ein Stück von dieser Herrlichkeit sehen. Ich glaube, das war das, was den Mose getragen hat. Habt ihr euch je gefragt, wie der Paulus seine Berufung gelebt hat? Erinnert ihr euch, nachdem Paulus, oder bevor er sich bekehrt hat, hat der Herr zum Ananias gesprochen, hat gesagt, geh zu dem Paulus und so weiter. Und er sagt, ich habe ihm gezeigt, was er alles wird leiden müssen für meinen Namen. Oh, schon mal 2. Korintherbrief gelesen? Da hat er so eine kleine Liste aufgeführt, so verprügelt von den Heiden, verprügelt von den Juden, gesteinigt, Schiffbruch, Sorgen um die Gemeinden, schlaflose Nächte, Hunger, Durst. Was hättest du getan? Bist gerade frisch bekehrt und Gott gibt dir eine Vision oder eine Prophetie, was du alles wirst leiden müssen. Oh, manchmal versprechen Prediger so das Blaue vom Himmel, komm zu Jesus und alles wird gut. Und ist nicht die Realität. Manchmal wird es schwieriger. Manchmal werden wir verfolgt, weil wir Jesus nachfolgen. Frag den Said, die Geschwister in muslimischen Ländern. Stell dir vor, du bekehrst dich und Gott zeigt dir Prügel und Steinigung und ein paar Mal Schiffbruch und Hunger und Durst und Sorgen und all diese Dinge. Was würdest du tun? Was hättest du getan an der Stelle von Paulus? Hättest du gesagt, danke Gott für dein Angebot, aber ich habe eigentlich schon andere Pläne für mein Leben? Ich meine, wie konnte Paulus so radikal leben in diesen Umständen? Ich glaube auch, der Schlüssel ist, wie er beschreibt, dass er, weiß nicht, ob es im Leib war oder ob es außerhalb seines Leibes war, auf jeden Fall hat er eine Vision oder vielleicht war er wirklich dort, er weiß nicht so wirklich. Vielleicht war das, als er gesteinigt wurde, aber auf jeden Fall hat er den Himmel gesehen und er sagt, ich kann gar nicht drüber reden, es wäre gar nicht richtig, darüber zu reden. Mir fehlen auch die Vokabeln, diese Herrlichkeit zu beschreiben. Das hat ihn getragen. Und er denkt an Stephanus, der hier gerade ermordet wird. Die knirschen mit den Zähnen, sind voll Hass, schmeißen Steine auf ihn. Und wir lesen, er hatte das Angesicht wie von einem Engel. Der hat gestrahlt. Warum? Na, er sah Jesus zur Rechten Gottes stehen. Ich glaube, mit offenen Armen, um ihn aufzuheben. Das ist Gottes Gnade. Nicht nur die Umstände zu sehen, sondern aufzuschauen und diese lebendige Hoffnung zu sehen, die wir in Jesus haben. Und so, wenn wir an unser Erbe denken, erstens, es ist sicher, es ist bewahrt. Wir haben die Sicherheit für eine zukünftige Herrlichkeit. Und das tut was mit uns, oder? Diese Sicherheit. Also zum Beispiel, wenn ich dir sagen würde, hey, ich gebe dir einen Job, arbeite für mich, ich meine, es wird hart, du musst 6 Tage, manchmal 7 Tage in der Woche arbeiten, 14 Stunden Tage und ich bezahle dir 15.000 Euro im Jahr dafür. Wäre das motivierend? Nee, oder? Ich würde sagen, hey, das ist echt nicht wert, mich so abzuschuften für 15.000. Was, wenn ich dir sagen würde, hey, du schaffst 6 Tage die Woche für mich, 14 Stunden Tage und ich verspreche dir 1 Million. Wie wäre das? Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mal die 1 Million leisten kann. Wäre das motivierend? Wenn ich dir das Blaue vom Himmel verspreche, aber es ist nicht sicher? Auch nicht wirklich, oder? Was wäre es, wenn ich dir sage, du schaffst für mich und du kriegst dafür 3 Millionen garantiert? Das wäre was, oder? Das wäre wert, durchzubeißen und ranzuklotzen und das Beste zu geben, mit Freude, hey, 3 Millionen. Und Paulus sagt es, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als ihr alle. Es ist es wert, diese Anfeindungen in Kauf zu nehmen, alles zu geben, weil es ist sicher. Unsere Hoffnung ist sicher. Und es ist sicher, ich werde belohnt werden für alles, was ich tue für Jesus. So einfach. Jemandem nur ein Glas Wasser geben im Namen Jesu. Jesus sagt, wir werden belohnt werden dafür. Nicht schwer? Also der erste Punkt ist, unser Erbe ist sicher und bewahrt. Und zweiter Punkt, wenn wir hier an schwere Zeiten denken, ist, es ist eine kleine Zeit, haben wir gelesen hier, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Auch das gibt uns Perspektive, oder? Was immer du durchmachst hier in dieser Welt, es ist nicht für immer, es ist sehr begrenzt. Von mir aus deine finanziellen Sorgen oder diese Krankheit oder diese Behinderung, es ist nur kurz. Hey, diese schwierige Ehe ist nur bis dass der Tod euch scheidet. Nicht für immer. Das gibt uns Perspektive, oder? Das hilft uns zu tragen und treu zu bleiben. Wir sind nicht konfrontiert mit einem nie zu endenden Leid. Es ist nur vorübergehend. Und im 2. Korintherbrief schreibt der Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Und dann diese krasse Aussage, nimm das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Bisschen Steinigung, bisschen Schiffbruch, bisschen Prügel von allen möglichen Seiten. Das ist schnell vorübergehende Leichte. Das ist eine Perspektive. Es bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, schreibt Paulus, denn das Sichtbare ist zeitig, das Unsichtbare aber ewig. Diese ewige Perspektive. Es ist es wert, Jesus treu zu bleiben. Selbst wenn es schwer ist, für eine kurze Zeit, weil wir werden bald bei ihm sein, in seiner Herrlichkeit. Und er wird jede Träne abwischen. Letzter Punkt dazu, dritter Punkt. Unser Leid ist auch nicht sinnlos. Wir haben hier gelesen, wenn es nötig ist. Unser Leid ist nie sinnlos, unser Leid ist nie umsonst. Gott hat immer einen Zweck, wenn er schwere Zeiten in unserem Leben zulässt. Sei es, dass wir Licht sind für Menschen, die ihn brauchen und die hoffentlich sehen, dass Jesus einen Unterschied in unserem Leben macht in diesen Zeiten, die auch sie durchmachen, aber halt ohne Jesus, und das ist wirklich schwer. Wir können zeigen, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt. Sei es als Ermutigung für unsere Geschwister, die auch durch Schwierigkeiten gehen, oder sei es, wie es hier ist, dass es nötig ist für unsere eigene geistliche Reife. Und wenn wir 7 weiterlesen, spricht er über die Bewährung unseres Glaubens. Freu dich an der Auferstehung Jesu, an diesem Ostermorgen. Freu dich an dieser lebendigen Hoffnung, die du in Jesus Christus hast. Und verliere nie dein Erbteil aus dem Auge. Bewahr diese ewige Perspektive, das wird uns helfen, die Prioritäten richtig zu setzen in unserem Leben. Wird uns auch helfen, durchzuhalten in schwierigen Zeiten und unsere Freude nicht zu verlieren. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und genieße ihn jeden Tag. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, einer wahren Geschichte. Ich habe dir schon mal erzählt, aber die ist gut. Geschichte von einem alten Missionars-Ehepaar, die ganzes Leben am Missionsfeld in Afrika verbracht haben und jetzt alt und gebrechlich auf der Rückreise sind und schon ein paar Jahre her waren mit dem Schiff unterwegs zurück nach Amerika, und auf demselben Schiff war der Präsident Roosevelt, der war auch in Afrika, hat da Safari gemacht, bisschen Spaß gehabt. Und als sie da in New York in den Hafen einfahren, ist hier eine Riesenmenge und mit Böllern und Raketen und Fahnen und ganze Volksmenge jubelt dem Präsidenten zu, der nach Hause kommt, und irgendwie wird diese Missionars-Ehefrau ein bisschen deprimiert und sagt, das ist nicht fair. Hier der Präsident, der war hier ein paar Tage in Afrika, hat seinen Spaß gehabt. Wir haben unser ganzes Leben für Jesus aufgeopfert in schwierigen Umständen. Und guck mal, was er für einen Empfang bekommt, und uns beachtet keiner. Und ihr Ehemann hat ihr geantwortet, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch in einem fremden Land. Wir sind noch nicht zu Hause. Aber die Frage ist nur, wann wir zu Hause sein werden, nicht ob. Und Leute, wenn wir heimkommen, da werden wir einen Empfang haben. Da könnt ihr nicht mal träumen davon. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Weil Jesus lebt, werden auch wir leben. In ihm, Amen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Wir sind dankbar, dass du den Tod besiegt hast. Wir sind dankbar, Herr, dass du unsere Sünde besiegt hast, dass du diese Vergänglichkeit überwunden hast. Und wir danken dir für unsere lebendige Hoffnung. Diese sichere Gewissheit, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden in Herrlichkeit. Danke, Vater, für das, was du uns bereitet hast. Und füll uns mit dieser Freude, mit dieser Osterfreude heute Morgen. Und ich danke dir, dass du lebst, Jesus, dass du hier bist, dass wir keinen Tag ohne dich leben müssen, dass wir keinen Tag alleine durch dieses Leben gehen müssen, sondern dass wir aus deiner Kraft und aus deiner Gnade leben dürfen. Und Vater, dazu segne uns, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Stärke uns, Herr, damit wir dir Ehre bringen mit unserem Leben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.